Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Hallo Johannes, du hast dich wieder hier mit mir an der Hydrogen Bar eingefunden, in der gemütlichen Zweierrunde.
Ja, genau. Hallo Martin, wir sind wieder zu zweit hier und haben uns wieder mal ein nettes Thema aus dem Alltagsleben der Wasserstoffwelt mitgebracht.
Ich weiß nicht, ob das schon so sehr Alltag ist, aber hoffentlich bald Alltag ist, ja, genau.
Ja, aber zumindest das Thema wird oft diskutiert im größeren Rahmen und da gibt's jetzt eine neue Verlautbarung, nämlich soll ein Flüssigwasserstoff-Transportroute etabliert werden zwischen dem Oman und den Niederlanden. Und dieses Thema von Flüssigwasserstoff mit irgendwelchen Schiffen und so weiter, das gibt's ja schon seit, ich möchte fast sagen, Jahrzehnten.
Ja.
Das ist zwar noch nicht so weit, aber das war ja schon vor was weiß ich, 2016, 17 war das ja in Japan ein Riesenthema, wie man da irgendwie Wasserstoff in flüssiger Form aus Australien nach Japan bringt. Und jetzt gibt's eben wieder so ein Agreement, dass man sagt, es wird jetzt kommen, aus dem Oman wird grüner Wasserstoff in flüssiger Form in die Niederlanden gebracht und dann hier in Europa benutzt.
Genau. Am 15. April 2025 wurde im Rahmen des Staatsbesuchs des Sultans von Oman in Holland in den Niederlanden die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Da sind natürlich diverse Partner und Unternehmen beteiligt an dieser Vereinbarung. Insgesamt sind es 11 Partner. Und dann soll eben flüssiger Wasserstoff, der im Oman erzeugt wurde und auch im Oman verflüssigt wurde, auf Schiffe geladen werden, nach Europa transportiert werden, nach Amsterdam transportiert werden und soll dann in Amsterdam angelandet werden, soll zum Teil in Holland, in den Niederlanden schon verbraucht werden und zum Teil auch, und das ist auch der Grund, warum wir es dann heute natürlich hier im Podcast speziell auch besprechen, es sollen auch Anteile davon, wie groß diese Anteile sind, wird sich zeigen, nach Deutschland transportiert werden und in Deutschland verbraucht werden, zum Beispiel im Hafen von Duisburg.
Genau, also Duisburg, es ist auch die HHLA, also diese Hamburger Hafengesellschaft, Teil von dem Projekt.
Ja.
Und wenn man da zu diesen Projektpartnern kommt, da muss man schon sagen, da gibt's einige Player, die im Prinzip die ganze Kette abdecken. Also es beginnt halt von Firmen im Oman, die erneuerbare Energien haben und Wasserstoff herstellen, zu den Transportfirmen, zu dem Hafen von Amsterdam und dann auch Firmen, die den Wasserstoff abnehmen, zum Beispiel Tata Steel in den Niederlanden ist da ein Teilhaber. So dass man schon sagen kann, ja gut, da geht's nicht nur um irgendwie zwei Regierungen, die gesagt haben, wir machen jetzt mal flüssigen Wasserstoff und irgendwie wird's schon gehen, sondern da gibt's wirklich wieder Teilhaber, die sich auch auskennen, die sich auskennen sollten und wo man sagt, ja gut, wenn die sagen, wir transportieren jetzt den flüssigen Wasserstoff, dann werden sie sich schon ein bisschen was dabei gedacht haben.
Genau, also es geht nicht nur um irgendwelche Absichtserklärungen von irgendwelchen Politikern, sondern tatsächlich da stehen Unternehmen und konkrete Pläne dahinter. Und das passt natürlich auch ganz gut zusammen mit diesen ambitionierten Plänen, die aus dem Oman ja schon länger verlautbart wurden, die man von dort schon länger gehört hat. Da gibt's ja eine ganze Reihe von riesigen Projekten, die natürlich alle erstmal angekündigt sind, aber die dann hoffentlich auch mal kommen. Wobei man natürlich ohne das jetzt falsch erscheinen lassen zu wollen, Johannes, natürlich da im Mittleren Osten auch immer natürlich ganz gut dabei ist, mal Sachen anzukündigen und dann irgendwie 2 Jahre später zu sagen, oh, ist jetzt doch nur noch ein Fünftel so groß, wie wir gedacht haben. Aber trotzdem die Ankündigungen, die da aus dem Oman zu uns nach Europa kommen, was Projekte zur Erzeugung von Wasserstoff angeht, die sind ja wirklich beeindruckend und riesig. Also da wird ja im Endeffekt nur noch von Tausenden von Tonnen pro Projekt und Jahr an Wasserstoff gesprochen, die da erzeugt werden sollen. Und da wird ganz sicherlich nicht diese gesamte Wasserstoffmenge im Oman verbraucht, sondern natürlich spekuliert man im Oman auf die Möglichkeit, viel davon in andere Regionen der Welt zu exportieren, unter anderem logischerweise nach Europa. Insofern ist diese Vereinbarung, diesen erzeugten H2, diesen erzeugten Wasserstoff in flüssiger Form nach Europa zu transportieren, eine folgerichtige Entscheidung, ein folgerichtiges Konzept und passt natürlich gut zusammen, weil im Oman, da möchte man sehr gerne Wasserstoff erzeugen und exportieren und verkaufen. Und in Europa ist man ja im Endeffekt händeringend auf der Suche nach Wasserstoff, den man von irgendwoher bekommen kann, den man importieren kann, in diesem Fall eben in Form von flüssigem Wasserstoff.
Genau, es gibt ja verschiedene Arten, dann wirklich diesen Wasserstoff zu transportieren. Es gibt viele, die das mit über Ammoniak adressieren wollen. Dieses Thema flüssigen Wasserstofftransport, das ist schon so, ich würde sagen, so ein bisschen Spezialsache. Also ja. Das ist bestimmt nicht der Mainstream an Firmen, die sagen, wir machen das mit dem flüssigen Wasserstoff, weil man natürlich riesen Herausforderungen hat mit der Temperatur. Man muss das da auf minus 250 Grad bringen. Gerade im Vergleich zu dem Flüssiggas, das ja auch an tiefen Temperaturen transportiert wird und das ja heutzutage gang und gäbe ist, dass man dies auf riesigen Tankern hat, ja, ist es aber doch nochmal ein großer Schritt. Also von den minus 160 Grad, wo flüssiger, also LNG transportiert wird, zu den minus 250 Grad, da kann man nicht sagen, man legt da jetzt noch eine Schicht Isolationswolle quasi auf den
Tank. Ja, drauf und dann passt schon.
Genau, da muss man schon einiges machen und man hat natürlich weiterhin diese Boil-off-Verluste. Man muss schauen, wie kann man die reduzieren oder wenn man die schon hat, kann man die nochmal nutzen, zum Beispiel im Antrieb vom Schiff. Da gibt es einige Herausforderungen, die noch adressiert werden müssen. Ich habe nicht so ganz verstanden, inwiefern dieses Projekt sich darum kümmert. Oder also für mich klang das eher so, ja gut, die Tanker für den flüssigen Wasserstoff, die gibt es dann schon.
Ja.
Und da muss man halt schon schauen, inwiefern wird es umgesetzt werden können. Es kann natürlich auch ein guter Trigger sein, um diese Flüssigwasserstofftransportschiffe nochmal weiterzuentwickeln. Wenn man sagt, da wird jetzt wirklich so eine dauerhafte Route eingerichtet. Dann kann man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Geld für den Research und für die Weiterentwicklung von diesen Schiffen in die Hand nehmen.
Ja, der riesige Vorteil, wenn flüssiger Wasserstoff transportiert wird und nicht Ammoniak oder Wasserstoff gebunden in Form von LOHC, diese Möglichkeit gibt es ja auch noch, die haben im Podcast ja auch schon ab und zu mal angesprochen. Der riesige Vorteil, wenn wirklich flüssiger Wasserstoff transportiert wird, ist, dass man am Ende halt flüssigen Wasserstoff hat. So trivial es klingt, aber das ist natürlich tatsächlich ein riesiger Vorteil. Wir haben ja in der letzten Woche, in der letzten Folge dieses interessante Gespräch mit Linde und auch mit Daimler Truck ja gehabt, hier im Podcast. Wenn ihr die Folge verpasst habt, dann hört auf jeden Fall nochmal rein, die Episode 235 aus der letzten Woche, die im Endeffekt dieses Konzept vorgestellt hat, diese Strategie vorgestellt hat, eben halt LKWs, Trucks mit flüssigem Wasserstoff zu betreiben. Und wenn ich schon flüssigen Wasserstoff habe, ist das natürlich das Beste. Während wenn ich Ammoniak habe oder wenn ich halt LOHC habe, zunächst mal in einem Schritt da erstmal den Wasserstoff dann wieder herausholen muss, sozusagen jetzt vereinfacht gesagt, und dann den noch verflüssigen muss, ist das natürlich ungleich aufwendiger, als wenn ich einfach die Flüssigkeit schon halt im Schiff habe, auf einem geeigneten Weg transportiere und dann im besten Fall direkt in so einen Truck dann tanken kann. Insofern hat das natürlich schon Vorteile.
Ja, genau. Also und da muss man sagen, die Argumente, die da Daimler und Linde vorgebracht haben, die machen ja auch irgendwie in sich schon Sinn. Gerade wenn man das dann wirklich mit sowas verbindet. Aber es gibt natürlich viele Varianten, um glücklich zu sein. Und da wird man schauen, welche sich da durchsetzen wird. Nichtsdestotrotz, dieses Projekt, über das wir jetzt reden, das hat eigentlich diesen ganzen Transportsektor gar nicht so sehr im Fokus, sondern da geht es wirklich hauptsächlich um diese Stahlproduzenten, die in Niederlanden sind, in Deutschland sind, also ja, diese großen Verbraucher, die da versorgt werden sollen. ist halt auch wahnsinnig wichtig. Am Ende wird sich der Wasserstoff natürlich auch wieder verteilen, so ungefähr, wenn er da ist und Bedarf da ist, dann wird man den auch kaufen, unabhängig, welches Projekt jetzt oder was der Fokus von dem Projekt initial war.
Ja, genau, da haben wir ja wieder diesen Aspekt der Zahlungsbereitschaft, den wir vor ein paar Monaten, ja, glaube ich, war es mit Marcel diskutiert haben, glaube ich, Johannes, wenn ich es richtig im Kopf habe, Marcel Cornet, der ja gesagt hat, ja, für den Verkehr wird im Endeffekt immer Wasserstoff da sein, weil die Zahlungsbereitschaft da entsprechend höher ist. Man quasi jetzt bisher einfach die hohen Preise für Benzin und für Diesel gewohnt ist. Und selbst wenn der Wasserstoff jetzt verhältnismäßig teuer ist, trotzdem ihn als Vergünstigung im Endeffekt begreift im Verkehr, eben einfach, weil das Preisniveau jetzt schon so hoch ist. Insofern auch, wenn du natürlich recht hast, um Gottes Willen, diese Vereinbarung, die fußt natürlich so ein bisschen auf die Stahlherstellung in Europa, die eben damit dann halt grünen Stahl möglichst wettbewerbsfähig dann herstellen soll. Aber wahrscheinlich wird für den Verkehr auf jeden Fall was übrig bleiben. Und da muss man ja auch sagen, auch in den nächsten Jahren wird die Menge, die im Verkehr verbraucht wird, sicherlich nicht an die Menge heranreichen, die in der Industrie, speziell natürlich in der Stahlherstellung oder in der chemischen Industrie verbraucht werden wird.
Was man da auch sagen muss bei diesem Projekt, da kommen erst noch die Diskussionen, oder zumindest laut den Verlautbarungen scheint es so zu sein, dass erst noch über den Preis und die Menge für diesen Wasserstoff, der wirklich gebraucht wird, gesprochen wird. Im Moment ist es so eine Art, ja, wie nennt man das, so ein Letter of Intent oder sowas, wo man sagt, das wollen wir machen. Aber dieses schwierige Thema, wie teuer wird's denn und wie viel nehmen wir dann ab, wenn's zu welchem Preis? Das hat man so noch ausgespart. Wahrscheinlich wollte man die gute Stimmung noch nicht trüben. Das soll in einem nächsten Schritt passieren. Und da wird sich dann halt wirklich zeigen, für welchen Preis sind diese Stahlhersteller bereit, den Wasserstoff abzunehmen. Und wie viel Wasserstoff wird da wirklich abgenommen und wo kommt er dann überall hin? Es ist auch so, diese Stahlhersteller sind quasi so eine Art Ankerkunden. Es geht da schon auch darum, weitere Abnehmer zu finden. Da ist zum Beispiel die ENBW aktiv in diesem Projekt als Aggregator von dieser Nachfrage, um verschiedene Firmen zusammenzubringen, die sagen, wir nehmen das dann ab. Also ich glaube, da insofern sind die schon offen und wollen natürlich so viel wie möglich an Nachfrage zusammenbringen, um das Projekt dann auch hochskalieren zu können.
Ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Das wird sich natürlich noch zeigen, wie viel Wasserstoff da dann letztendlich tatsächlich transportiert wird und wie teuer der Wasserstoff ist. Da habe ich durchaus auch kritische Artikel und Einschätzungen auch gefunden, hast du wahrscheinlich auch, die da ja im Endeffekt wieder, wie wir es in Deutschland ja leider gerne machen, und bevor es losgeht, halt das Projekt in Grund und Boden stampfen quasi und im Endeffekt sagen, ja, ist alles Quatsch. Aber es ist natürlich schon so ein Fünkchen Wahrheit dabei, eben, dass man sagt, ja, so richtig jetzt die wirtschaftlichen Randbedingungen, was die Preise angeht und was die Mengen angeht, die sind halt dann doch nicht festgelegt. Es ist eher jetzt die Strategie festgelegt, das Konzept festgelegt, welche Player machen mit und wann soll es losgehen. Übrigens 2029, wenn ich es richtig gesehen habe, also auch gar nicht mehr so lange hin. Aber eben halt die harten Fakten, was dann eben jetzt halt Preis und Menge angeht, die sind erstmal noch etwas offen gelassen. Man hat natürlich jetzt schon das eingegrenzt, in welchem Maßstab man sich da was vorstellen könnte. Aber es ist noch nicht konkret. Die Frage ist halt auch, ob man es überhaupt schon konkret jetzt machen könnte oder ob das selbst beim besten Willen jetzt nicht funktionieren würde, weil wir logischerweise in Europa, da geht es ja nicht nur Deutschland so, sondern sicherlich auch den Niederlanden, zwar sehr gern von Wasserstoff sprechen, aber ja leider dieses Henne-Ei-Problem haben, dass der Verbrauch von Wasserstoff sehr, sehr eingeschränkt ist im Moment, was auch ja es dann natürlich schwierig macht, jetzt wirklich einen Preis zu kalkulieren für einen Erzeuger. Insofern ist wirklich die Frage, ja, wird es jetzt wirklich was bringen, jetzt hier schon eine Menge und einen Preis festzulegen, wenn man wahrscheinlich dann in 2 Jahren sagen muss, hat sich doch wieder alles jetzt verändert.
Ja, genau. Das sind halt Riesenherausforderungen, generell in diesem ganzen Wasserstoffthema, muss man schon sagen, gerade bei diesen großen Projekten ist es ja immer so, also auch wenn es nicht Wasserstoff ist, dass man da wahnsinnige Herausforderungen hat, da diese Skalierung dann quasi auf den Markt zu bringen. Und im Wasserstoffbereich ist es nochmal verstärkt der Fall. Insofern wird man schon sehen, was da wirklich rauskommt. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Weg, gerade weil die diesen Flüssigwasserstoff so als Lösung angesehen haben. Und da wird man wirklich sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt ja wirklich Kritiker, die sagen, Transport von flüssigem Wasserstoff im Schiff ist komplett irrsinnig, weil man diese großen Boil-off-Verluste hat am Ende, gerade wenn man dann über Wochen lang diesen Wasserstoff transportiert. Das wird man halt alles sehen. Denn am Ende ist dieses Projekt auch den wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert und keine der Firmen wird natürlich irgendwas oder da dann Geld reinwerfen, wenn sie merken, dass das nicht wieder zurückkommt. Insofern bin ich wirklich gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Wir bleiben natürlich auch dran, wenn da mal wieder eine neue Verlautbarung rauskommt, greifen wir die gern wieder auf und schauen wir mal, was da jetzt gerade in diesem Flüssigwasserstoff, mit dem Transport von Flüssigwasserstoff, wie sich das entwickelt.
Die Herausforderung ist ja auch nicht nur der Transport auf dem Schiff, der ist ja eben mit geeigneten technischen Maßnahmen ja darstellbar und natürlich hat man den Boil-off, aber wie du es ja schon erwähnt hast, man kann den natürlich dann halt trotzdem ja noch nutzen, um halt Aggregate auf dem Schiff zu betreiben oder vielleicht auch für den Antrieb des Schiffs. Ist ja alles möglich. Das ist jetzt auch nichts, was quasi jetzt irgendwie halt nur eine Wunschvorstellung ist, sondern ist auch technisch realisierbar. Die nächste Herausforderung ist aber dann logischerweise auch die Verteilung hier in Europa. Man kann flüssigen Wasserstoff ja jetzt nicht so ohne weiteres einfach mal in die Pipeline füllen und dann hoffen, es wird schon irgendwas ankommen, weil es dann natürlich nicht mehr flüssig ist, logischerweise. Insofern ist dann hier auch wahrscheinlich die Lösung, ja, man muss es auf der Straße verteilen, im Trailer. Und dann ist natürlich wieder die Frage, ja, wenn es wirklich halt sehr große Mengen sind und darauf zielt es natürlich so ein bisschen ab. Ja, wenn ich Flüssigwasserstoff hierher hole, ja, dann müssen es eigentlich große Mengen sein, weil wenn es so eine kleine Menge ist, kann ich es auch gasförmig transportieren. Aber wenn es dann eben eine sehr große Menge ist, die ich auf der Straße verteilen muss, bräuchte ich auch wieder sehr viele Lastwagen dazu, um das zu verteilen. Und dann muss es auch irgendwo natürlich gespeichert werden, letztendlich halt, wenn ich es dann irgendwo hin verteilt habe. Zum Beispiel eben halt in Betrieben, die sich zur Stallerzeugung widmen. Auf der anderen Seite halt vielleicht auch dann an irgendwelchen Tankstellen, wo ich dann vor Ort Speicher habe und den Wasserstoff dann wieder flüssig halten muss. Also die Herausforderungen, die sind schon gegeben, so wie du das ja auch erwähnt hast. Die sind alle natürlich technisch lösbar, ja. Aber die müssen halt auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Und das wird sich leider erst irgendwann herausstellen, ob es wirklich der Fall ist oder nicht.
Ja, gibt es sonst noch was zu diesem Thema? Ich glaube, die wichtige Sache ist wirklich, es ist interessant, dass das wirklich verfolgt wird. Es bestärkt weiterhin diese Fraktion derjenigen, die den flüssigen Wasserstoff unterstützen. Aber am Ende wird man sehen, was wird umgesetzt, was übersteht quasi die wirtschaftlichen Zwänge. Und da können wir viel reden bis dahin. Aber ich glaube, ja, genau. Das wird wirklich die Nagelprobe sein.
Genau. Wir bleiben natürlich auch an diesem Projekt so ein bisschen dran, versuchen euch da immer auf dem aktuellen Stand zu halten, so wie wir es ja auch bei anderen Themen probieren. Mal gelingt es uns besser, mal weniger gut, aber ich denke, bei solchen Projekten, die relativ hohe Wellen schlagen, da gelingt uns das schon. Also insofern der Hinweis, hört doch auch bitte weiterhin den Hydrogen Bar Podcast, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Und in der Zwischenzeit schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Ihr findet dort ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder noch schneller und einfacher mit uns in Kontakt zu treten, ist es, wenn ihr unsere E-Mail-Adresse nutzt, kontakt@hydrogenbar.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir versuchen auch zu antworten. Es gelingt uns meistens nicht sofort oder ein oder zwei Tage später, sondern vielleicht eher eine Woche später oder auch mal 2 Wochen später, es tut uns leid, aber wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen und versprochen, ihr kriegt auch eine Antwort, auch wenn es manchmal vielleicht nicht sofort ist.
Genau, wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche, würde ich sagen.
Genau, und hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Eine schöne Zeit, bis dahin, macht's gut.
Ciao.